Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman.
Das ist euer Podcast über zuckerfreie Ernährung.
Und Sportwissenschaft.
Richtig.
Ja, und heute mit dem Thema Skaten und Klugscheißen. Ein pädagogischer Blick auf die Szene. Mein Name ist Christian Theiß.
Meiner ist Tim Windel und bei uns ist heute zu Gast
Benjamin Büscher.
Ja, da sind wir wieder und tolle Musik haben wir immer dabei, Christian. Ich höre ganz oft von HörerInnen, dass sie diese Musik so toll finden, auch von denen unter 8 zum Beispiel. Aber du weißt nie genau, wie der Song heißt, den wir da immer hören.
Ja, oder? Der Song ist, glaube ich, aus einer rechtefreien Datenbank, ach, muss ich gestehen,
okay.
Tief drin rumgewühlt und dann irgendwann gefunden, aber ich glaube, ein Treffer gelandet.
Ja, es ist Ben, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Genau, wir dürfen dich ganz kurz vorstellen, wer du bist, das macht Christian heute.
Ja, Ben, oder wie es ja auf unserem Titel steht, so Benjamin Büscher, so hast du auch eben gesagt, aber wir sagen heute Ben, korrekt?
Korrekt.
Ja, und wie wir verbandelt sind irgendwie und wie wir zusammenkommen, das finden wir gleich noch zurecht, da finden wir uns gleich noch zurecht. Aber was Ben so in seinem Leben bisher gemacht hat. Ben hat Bachelor of Education, Master of Education studiert und zwar in den Fächern Sport und Anglistik an der TU in Dortmund. Er war von 2013 bis 2017 Vorstandsmitglied im Verein zur Förderung der Jugendkultur Dortmund e.V. in der Funktion des Jugendwarts, hat dann im Arbeitsbereich von Jörg Thiele an der TU Dortmund auch schon als studentische Hilfskraft gearbeitet, hat das Referendariat für das Lehramt an Gymnasien in den Fächern Sport und Englisch in Dortmund absolviert und ist seit 2019 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sport und Sportwissenschaft der TU Dortmund und zwar auch im Arbeitsbereich von Jörg Thiele in der Sportpädagogik und Sportsoziologie. Punkt. Ben.
Schöner hätte ich es nicht ausdrücken können.
Zufriedenstellend?
Ja, wow, auf jeden Fall. Was du alles mitbringst, auch was ganz wichtig ist und vergessen wurde. Du bist Skater.
Ich bin Skater.
Das sagt man nämlich auch so, oder?
Ja,
das sagt
also man so. Ich fahre Skateboard seit mittlerweile 20 Jahren. Durchaus mit Unterbrechungen, durch Sportstudium, durch gewisse andere Aufgaben, die im Leben so sind. Aber irgendwie ist das ein roter Faden in meinem Leben immer gewesen. Das ist die Sportart, die ich tatsächlich am kontinuierlichsten aufrechterhalten habe und wir werden heute darüber diskutieren, dass es eben mehr ist als nur eine Sportart.
Soll es eine Sportart sein, genau. Darüber sprechen wir auch noch.
Ja.
Vielleicht ist es gar keine Sportart, Christian. Wie ist deine Verbindung zum Skaten? Du bist auch so ein richtiger Skater, ne?
Ich bin großartig.
Christian heißt, kennst du vom Typ, er merkt auch sofort, das ist ein Skater.
Ja, also ich habe ein Rollenmissverständnis heute so. Ich muss mich noch ein bisschen so finden, wie ich heute zwischen euch, also ich glaube, einer kann skaten, einer redet viel. Einer würde es gerne.
Und rennt dem seit Jahren hinterher.
Ja, und der Letzte, der jetzt hier gerade spricht, der lässt sich so ein bisschen überraschen, was diese Skateboard-Folge und vor allem, was das ja mit Klugscheißen zu tun hat, so bereithält. Ich habe schon überlegt, ob das unsere erste Folge ist, die eine Parental Advisory verdient, so Explicit Content. Ja?
Wir geben uns Mühe auf jeden Fall.
Ja, also heute darf alles gesagt werden, was irgendwie dem Skater-Slang, mal schauen, ob es sowas gibt.
Jugendsprache.
Ja, Jugendsprache so bereithält.
Heute wird's rad.
Oh. Heute wird geschreddet.
Ja. Aber du hast gefragt, was ich mit dem Skaten verbinde.
Habe ich schon wieder vergessen, dass ich das gefragt habe.
Ja, aber vielen Dank für die Frage.
Aber du kannst gerne antworten.
In der Tat habe ich in meinem Leben mal geskatet. Ein Sommer.
Mit einem Fingerboard oder was?
Nein, mit einem richtigen Skateboard. Keine Ahnung, welche Marke, keine Ahnung. Aber ich weiß, wie das, oh Gott, wie nennt man das, Bild? Heißt das Bild, was unten drauf ist? Wie heißt es auf dem Skateboard?
Die Grafik, ja, die Boardgrafik.
Es war gelb.
Ja.
Das war gelb. Ach,
dann gab es keine Boardgrafik.
Ja, also so gelb und ein bisschen
war wahrscheinlich
irgendwas.
Die Holzfarbe, die Einfärbung des.
Nee, und wir haben einen Sommer, warum auch immer. Ich habe ein Skateboard
Summer
bekommen.
Summer of 69.
Ja, Summer of, wait a minute. Summer of, I guess.
Bitte lass es noch die 90er sein. Ach nee, dann
bist
du ja geboren.
Nein, leider nicht.
Ne?
Ja.
Dann hört sich scheiße an.
Es war so 2-1 vielleicht, 2-2 so.
Summer of 2.
Ja, genau.
Da habe ich geskatet. Bist du wahrscheinlich einer dieser Typen, die einem so nach 2-3 Bier in der Kneipe mal ansprechen, wenn man ein Skate-T-Shirt trägt. Ich bin auch mal geskatet. Ich konnte sogar Kickflip.
Ja,
das
genau.
Lieben SkaterInnen immer, wenn sie dann angesprochen werden. Also
ja, ist mir auch gerade egal.
Alle da reißen, draußen.
Aber ich überlege gerade, ob das die Zeit war, wo wir auf der, ich weiß nicht, wann die GameCube released wurde. Weißt du das wer? GameCube? War das ein Ding bei euch? Von Nintendo? Die GameCube?
Ich würde sagen...
War das so 2002?
Früher 2000er.
Ja, so 2002, 2003. Ich überlege mir gerade, ob mein analoges Skateboarding mit Tony Hawk's Pro Skater zusammenhängt.
Das ist ja schon fast sicher. Also selbst also in meiner Generation, der Großteil hat aufgrund dieser Videospielreihe angefangen. Und ich weiß nicht, ob es GameCube war. Ich habe es auf der PlayStation immer gespielt, so bis Teil 3 oder vielleicht sogar Teil 4. Mhm. Das war Anfang der 2000er definitiv.
Mhm. Wir haben letztens auf so einer Tagung darüber gesprochen, inwiefern Digitalität zur Bewegung anregt. Und da war das so ein Beispiel. Das ist ja noch intensiver als Pokémon Go, dass die Kinder da irgendwie so rauszwingt, so mehr oder weniger. Ist das tatsächlich was, wo ein Computerspiel dazu geführt hat, dass eine Aktion gekommen ist? Finde ich total spannend.
Ja, und es wird ja immer mit Exa-Games argumentiert, dass man sich quasi vor dem Bildschirm bewegt, so Wii Sports und so weiter. Das ist ja einfach nur eine Simulation gewesen, wenn auch eine ziemlich geschickte, die das Ganze dann mit Szene, Merkmalen, Stilmitteln, also stilistischen Elementen verknüpft hat. Und ich glaube, das ist so der Reiz damals gewesen, warum uns das so gecatcht hat. Auch wegen der Musik, der Mode, der Symbole, die da benutzt worden sind.
Ja, du konntest deinen Skater, deine Skaterin auch individualisieren. Also du konntest die schon bekleiden und so weiter und so fort.
Heute ganz in Skin zu wählen, wie man sagt.
Ich bin oft als Spider-Man geskatet tatsächlich.
Ja. Und das erste Level oder die erste Umgebung war in meinem Tony Hawk's Pro Skater, war das 2 oder 3? Ich glaube 2 oder 3, weiß ich nicht. Eine Gusswerkstatt, so eine
Tony Hawk's Pro Skater 2.
War das 2? Mhm. Ja. Das erste Level. Schon. Und du konntest so in Lava, nicht Quatsch, in Lava.
Das,
in
doch, so ein Tony Hawk's Pro Skater 3. Mir fällt auch der Name
nicht ein. So, ich muss unterbrechen.
Ein,
ihr Kids da draußen, ihr merkt, das hier wird eure Folge. Also,
ich muss alle, Lava noch. Jetzt denken die alle, oh Gott,
alle,
Lava.
Alle, die noch so um die 30 rum und noch so leicht drunter oder drüber sind. Hey, Leute, heute geht's richtig ab. Und deswegen starten wir auch mit einem geilen Song rein heute in diese Folge, oder?
Ja, wir starten mit dem Song rein und moderieren mit diesem Song heute einfach The News an. Wir sparen uns den The News-Jingle, sondern hören
heute ist so ein bisschen easy. Heute labern wir durcheinander und sind ein bisschen, machen wir jemanden eben noch ein Bier auf oder trinken Skater auch mal? Ja, klar, natürlich. Why not?
Ich würde es jetzt nicht per se mit der Bewegungskultur verknüpfen, aber
alles ist erlaubt.
Ein Bierchen nach einer guten Skate-Session ist sicher nicht verkehrt.
Und bevor wir jetzt den Song hören, sage ich, es war natürlich kein Lavabecken, sondern ein gusseisernes Becken mit geschmolzenem Metall.
Das ist wichtig, das ist sehr wichtig. He was a boy, she was a girl. Can I make it any more obvious? He was a punk, she did ballet. What more can I say? He wanted her, she'd never tell. Secretly she wanted him as well. But all of the friends stuck up their nose. They had
So, und das war natürlich ein Song, muss ich ehrlich dazu sagen. Also wenn du irgendwen auf einer deutschen Fußgängerzone fragst, welchen Song verbindet ihr mit Skateboarding? Ich glaube, dann kommt Avril Lavigne Skaterboy, Ben, oder?
Ja, mit Sicherheit für mich kein klassischer Skatepunk, aber das ist sicherlich ein Angebot an die breite Öffentlichkeit, auch ein Teil der Kultur dann irgendwie doch zu kommunizieren.
Ja, und wir sind jetzt praktisch durch diesen Song schon in unsere Neuigkeiten gelandet und mit Blick auch auf unseren Titel dieser Episode, Tim und Ben eigentlich, ihr könnt zusammen ein bisschen was wissenschaftlich Neues präsentieren, weil es gibt anscheinend eine Tagung.
Ich kann das mal ganz kurz rahmen. Es gibt nämlich innerhalb der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, der DVS, Kommissionen, also Vereinigungen, die sich mit übergreifenden Themen befassen. Eine davon heißt Sport und Raum. Da habe ich zurzeit den Vorsitz und die jährlich stattfindende Tagung, die Jahrestagung dieser Kommission, findet in diesem Jahr in Dortmund statt zum Thema
Skaten und Klugscheißen, sportwissenschaftliche Perspektiven auf das Skateboarding. Also bewusst hier sportwissenschaftliche Perspektiven, weil wir eben eine interdisziplinäre Tagung planen rund um das Thema Skateboarding und dann eben aus allen möglichen Disziplinen der Sportwissenschaft und natürlich darüber hinaus, also auch mit den Mutterdisziplinen, den verwandten Disziplinen, vom 5. bis 7.10. in Dortmund, nicht an der Uni auf dem Campus, sondern im Dietrich-Keuning-Haus und der daran angrenzenden Skatehalle eine Tagungen ausrichten.
Kommt vorbei und vor allem für Studierende ist es echt günstig, wenn ihr euch da mal auf der Homepage umschaut.
Es gibt ein ermäßigtes Tarif für Studierende und für WissenschaftlerInnen, die zahlen den regulären Tagungspreis.
Also, so jetzt Leute, müsst ihr aber für alle, die da draußen nichts und auch bitte für mich, pitcht mir doch mal kurz diese Veranstaltung. Was kann ich denn als Nicht-Skateboard-Profi, sowohl wissenschaftlich als auch sporttechnisch, sportmotorisch, warum soll ich zu euch kommen? Warum kann ich zu euch kommen?
Ja, also als Nicht-SkaterIn würde ich sagen, ist vor allem der Samstag spannend. Da wollen wir die Skatehalle öffnen und einen inklusiven Tag in der Skatehalle gestalten. Zusammen auch mit dem Verein Sit and Skate, mit dem Projekt, die da auch Workshops anbieten, sowohl zum Wheelchair-Skaten als auch eben, wir werden auch einen Skateboarding-Workshop wirklich von der Pike auf anbieten. Aber es ist natürlich auch spannend, die Kultur kennenzulernen und das machen wir in unterschiedlichen Formaten. Wir haben Keynotes, also wirklich WissenschaftlerInnen, die erfolgreich publiziert haben zum Skateboarding. Wir haben Vorträge, das ist im Moment ausgeschrieben, da kann man sich bewerben drauf bis zum 30.05. und dann eben da Vortrag zu vielleicht auch einer laufenden Arbeit zum Skateboarding präsentieren. Und es gibt Diskussionsforen zu unterschiedlichsten Themen im Skateboarding. Geplant sind Diversität, Raum, Leistung und Training, also auch so ein bisschen sich die aktuellen Entwicklungen angucken. Und es wird im Prinzip ein bunter Blumenstrauß. Jeder ist willkommen, jede ist willkommen und wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen. Bis zum 30.06. ist das geöffnet.
Ich kann noch was zum provokanten Titel sagen vielleicht, weil Gerne. Ich beobachte...
Weil du den ja auch maßgeblich geprägt hast.
Durchgebracht hat sich nie jemand beschwert eigentlich, dass das Wort Scheiße in der Wissenschaft etabliert wurde. Aber man kann seit Jahrzehnten ja schon beobachten, wie das Skaten, Skateboarding, mal wissenschaftliche Betrachtungen jeglicher Art auf sich zieht. Ne? Sicher vor allem soziologische, was da in der Stadt passiert, was für eine verrückte Bewegungskultur, wie eine Szene, eine globale Szene daraus entstanden ist. Es ist unsere größte subkulturelle sportliche Bewegung, die wirklich auch seit Jahrzehnten etabliert ist und es wird total viel sehr, sehr schlau darüber geschrieben, so klugscheißen deswegen und die Leute, die skaten, haben zum Teil natürlich auch total große Distanz dazu. Also man beobachtet von außen, was passiert da? Wie als würde man irgendwie in der Biologie einen Stein hochheben und sieht dann da so merkwürdige Insekten und dann schreibt man drüber ganz super schlaue Sachen. Wirklich von Bourdieu über Foucault. Wir werden vielleicht noch ein bisschen mal irgendwo hingehen. Und die Idee, Skaten und Klugscheißertagung, ist auch das mal zusammenzubringen, ein bisschen mehr, die Praxis und das...
Und es zu kommunizieren, dass es eben nicht dabei bleibt, dass man von außen drauf guckt und sich denkt so, wow, da passiert ganz viel, ich verstehe das nicht, ist vielleicht auch ein bisschen verschlossen, wirkt es vielleicht manchmal und wir wollen das natürlich auch öffnen und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Aber du hast schon angesprochen, es gibt ganz viel und es gibt ganz viele schlaue Menschen, die auch zum Skateboarding geforscht, geschrieben und publiziert haben. Und natürlich ist die Tagung auch ein Versuch, ein Forum zu bilden, diese Menschen auch mal an einen Tisch zu bringen. Und wir haben ein Perspektivgespräch auch geplant, um mal so zu überlegen, wohin mit Skateboarding in Deutschland, um da die unterschiedlichsten Institutionen und Interessensgemeinschaften auch mal an einen Tisch zu holen in Dortmund. Also auch hier nochmal eine explizite Einladung.
Okay,
kommst du, Christian?
Ja, also wie kann ich nach... Ich erscheine nach dieser Folge, so mache ich's. Ja? Okay. Nach dieser Folge entscheide ich, aber ich bin schon sehr getriggert, gerade mir das anzuschauen, auf jeden Fall. Aber bevor wir jetzt gleich, weil wir wollen heute relativ zeitnah in Medias Res gehen, eigentlich sind wir auch schon drin, kurze Klammer noch, wo Tim und ich die Möglichkeit haben, auch nochmal was Neues preiszugeben. Und mit Ben ist auch heute eine Person hier, der ich meine Diss zugeschickt habe, sozusagen, als du hörst zum kleinen Kreis.
Ich muss gestehen, sie ist noch nicht angekommen. Also sie war noch nicht
also,
in der Post.
Schönen Gruß ans Postamt der TU Dortmund. Vielleicht organisiert ihr euch mal.
Ja. Liebe Kids da draußen, Diss heißt nicht unbedingt, dass hier Beleidigungen verschickt werden, sondern...
Die schickt er mir auch ständig.
Genau, das ist ein Buch. Der Gerd Heiß, liebe Kids da draußen, Skater Kids, wenn ihr mal kurz... Pass doch mal auf, hör doch mal zu, Mann. Lass dich nicht so ablenken hier. Jetzt pass mal auf. Da draußen. Genau, der hat ein sehr, sehr schlaues Buch, sehr, sehr lang geschrieben, der Christian Theiss. Ja, und das hat er dem Ben geschickt. Und der Ben freut sich eventuell.
Ich freue mich auch, weil wir eben den Untersuchungsplan der Ethnographie teilen und da ja auch schon zusammen öffentlich auch aufgetreten sind. Und wir planen ein Sammelband zur Ethnographie, wo ihr beide natürlich auch mit fest eingeplant seid und auch auf jeden Fall eingeladen seid.
Aber Bendy,
ich blicke hier gerade in entsetzte Gesichter.
Bendy, ist schon bewusst, dass du dich gleich, jetzt nicht, aber gleich, ich platziere gerade einen kleinen Cliffhanger für unseren Teil gleich, dass du dich gleich ziemlich verteidigen musst im Sinne der Ethnographie. Ja,
das ist mir klar.
Dass du dich ziemlich verteidigen musst, einmal mit deiner persönlichen Introduction heute, wo du gesagt hast, ich skate schon mein ganzes Leben lang. Mhm. Und außerdem folge ich dir ja auch auf, oder wir folgen uns gegenseitig auf Instagram. Und ich sehe ja, du skatest in New York, du skatest in Japan.
Ja?
Also ein skatender Globetrotter sozusagen. Und da musst du schon ein bisschen was uns klar machen, wie das denn mit einer perspektivierenden Ethnographie funktioniert.
Gerne.
Denn wir alle wissen aus Episode 27 dieser Reihe, man sollte fremd sein einem Feld gegenüber, um es beschreiben zu können.
Sonst passiert nämlich ein Falling in Love.
Oder konnte er sich selbst befremden? Wir werden es rausfinden.
Wir werden es rausfinden und das war The News. Kurze Transition, bevor wir jetzt gleich weitermachen. Ben, und das ist so die Möglichkeit, irgendwas loszuwerden, gern auch thematisch unabhängig, was dir vielleicht in vergangenen Podcast-Folgen von uns schon mal aufgefallen ist oder was du mit der Welt mal teilen möchtest.
Ja, vielleicht Japan so random tatsächlich thoughts. Noch mal aufgreifen.
Ja, Japan, los geht's.
Wenn das nicht zu langweilig ist.
Doch, bestimmt, aber
das macht nichts.
Ja, Japan, was ist los in Japan?
Ja, ich war mit zwei Sportstudierenden der TU Dortmund, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, 2 Wochen in Japan. Wir sind ein bisschen zusammen rumgereist, haben da auch diverse Sportarten ausprobiert. Also ich war Snowboard fahren und surfen in dieser Woche. Das geht in Japan ganz gut, weil ich mit dem Schnellzug, da mit dem Shinkansen unterwegs war. Und am Ende sind wir in Tsukuba gelandet, um gemeinsam am Scuba Summer Spring Institute teilzunehmen. Und das war am College of Comparative Culture, aber ich durfte eben auch einen ersten englischsprachigen Vortrag am Center for Olympic and Paralympic Research and Education halten. Thema war natürlich Skateboarding and the Olympics. Und habe da so ein bisschen auch mit dem sehr internationalen ZuhörerInnenfeld auch diskutieren können, wie die unterschiedlichen Kulturen dann zu Skateboarding stehen und eben dieser aktuellen Entwicklung, dass Skateboarding jetzt auch zur olympischen Sportart wird.
Aber was Tim und mich natürlich noch viel mehr interessiert oder gefreut hat, wir haben Geschenke mitgebracht.
Ja, das finde ich toll. Wenn aus Japan kann man ganz gut Geschenke mitbringen, weil die Dinge sind da, dass die Globalität hat diesen fernen Osten zum Teil nicht ganz erreicht. Es gibt Dinge, die es bei uns nicht gibt.
Ist mit Sicherheit so. Ich weiß nicht, Christian Dein, wir haben uns vorm Surfen immer so Riegel reingezogen, um ein bisschen länger im Wasser durchzuhalten. Es war auch recht frisch noch im März da im Wasser.
Und Kokainriegel.
Genau, übrigens. Und um uns auch die entsprechende Leistung punktuell abrufen zu können. Nein, es ist...
ich halte es hier gerade in der Hand, aber komme nicht über den Kokainriegel weg, gerade innerlich. Es steht hier drauf, Balanced Food, Calorie Mate, Block.
Ja. Yeah.
Okay.
Sounds like made for you.
Ja, yeah, exactly. Yeah. Und ich packe ihn gerade mal aus, warte mal.
Und gönn dir doch mal.
Es ist nicht so viel, also es ist, der eine Block hier ist nicht so, lass mich gerade mal gucken, wie groß ist, wie viel Gramm hat das Ding? Steht nicht, kann auch kein Japanisch.
Zahlen werden ja auch.
Ich habe immer Google Lens benutzt. Ein Tipp an Reisende in asiatischen Ländern: Ladet euch die App Google Lens runter.
Die scannt einfach, gell?
Scannt die den Text und übersetzt euch den. Ich habe es jetzt in dem Fall auch nicht.
Okay, also jetzt habe ich es gefunden hier. Also 80 Gramm hat hier so ein Riegel und der hat auf den Punkt genau 400 Kilokalorien. Okay. Protein 8,4.
Das könnte aber mehr sein.
Ja, also das könnte aber mehr sein. Ist ja nicht, ich glaube, es ist kein Eiweißriegel, sondern so ein Energy Bar. Ja, vielen Dank. Ja, ich brauche noch das richtige Umfeld um mir. Vielleicht heute, ich habe einen langen Tag vor mir, wir nehmen relativ früh auf heute, vielleicht heute Nachmittag mal so einen Calorie.
Erzählst du mal davon. Ich habe ein T-Shirt geschenkt bekommen, da sagt ein Hund, why don't you skate?
Das ist die Frage.
Das war sehr provokant, ich hätte es gerne gemacht. Vielleicht kurz zur Einladung, was hat Tim Bindler eigentlich mit Skateboarding zu tun?
Gerne.
Wenn mir 20 Minuten gibt, würde ich das ganz kurz mal skizzieren. Also wie viele wissen, ich bin in den späten 80ern, frühen 90ern Kind gewesen. Da kam Skateboarding irgendwie auf und das haben einige gemacht. Und ich war in Stiring-Wendel, wer weiß, wo es ist, hinter der saarländischen Grenze in Frankreich, in so einem mit aus Beton gegossenen Ding auch mal mit. Und ich wäre gern Skater geworden. Ich habe durchaus erkannt, das machen coole Leute. Aber ich habe damals nicht verstanden, warum man das macht. Mir haben die Stoppuhren gefehlt, die Ziellinien, die Kriterien waren völlig unklar. Man ist da mit dem Brett rumgehampelt, ist ständig hingefallen und am Ende waren Girls um einen rum. Das habe ich irgendwie, das wollte ich, aber ich wollte das nicht machen. So, und dann habe ich das leider aufgegeben. Und habe die aber nie so richtig den Kontakt dazu verloren, weil ich auch zum informellen Sport dann später geforscht habe. Ich habe mir gedacht, ich gehe die Schleife andersrum über diesen wissenschaftlichen Aspekt. So, dann lass die doch skaten. Ich hole die hintenrum wieder ein und rede drüber und beobachte das. Und habe dann zum informellen Sport ja geforscht und bin dann nochmal in Kontakt mit dem Skateboarding gekommen, auch mit vielleicht so den ersten oder einigen, die auch darüber promoviert haben, wie Christian Peters Kontakt gehabt. Und jetzt nimmt das Thema wieder so viel Fahrt auf. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich jetzt dann wieder so irgendwie am Thema so dran bin. Aber ich wäre gern Skater gewesen. Ich habe schon erkannt, dass das cool ist, habe es aber nicht geschafft.
So, und das war doch eine super Überleitung, indem wir jetzt mit einem Skate-Song, Ben, den du uns hier gleich noch zuflüstern wirst, starten wir jetzt in Medias Res und unserem Episodenthema, das da heißt Skaten und Klugscheißen, ein pädagogischer Blick auf die Szene.
Also, Ben, kannst du uns da ausgehend von Tim Bindels Erfahrung erklären, was passiert da eigentlich? Warum schlagen sich Leute diese Bretter da um die Ohren?
Ich würde tatsächlich auch mit Christian Peters einsteigen, weil der hat ein Standardwerk, will ich sagen, vorgelegt, wo er so ein bisschen auch erstmal strukturiert, was ist Skateboarding, was kann man wirklich als Kultur bündeln. Ich habe ja schon gesagt, es verändert sich auch viel, aber es gibt eben gewisse Elemente. Christian Peters sagt, soziale Praxis, also wiederkehrende Elemente dieser Kultur, die das Ganze dann bündeln. Und das ist in meinen Augen die Bewegung, der Raum, das soziale Miteinander und der Stil. Hm. Also wir müssen jetzt nicht super vertieft die Elemente durchgehen, aber wenn
doch,
jetzt...
Okay. Ja. Stil würde ich gerne mal vertieft durchgehen, weil es ist ja...
Ja, Stil steht so ein bisschen am Ende. Ich will mit der Bewegung starten. Also Skaten ist ja erstmal...
Christian, was willst du? Na, ich berichte mich natürlich an unserem Gast als Nichtwissender.
Schau mal, Bewegung. Was soll das für eine Bewegung sein?
Genau, es ist erstmal irgendwie Rollsport. Wir haben das Brett mit Achsen dran, vier Rollen, das Deck. Und damit fährt man erstmal von A nach B. Fahrbewegung.
Das ist allein schon eine dumme Idee ist.
Ja, genau. Das ist erstmal, sieht ziemlich einfach
aus. Das fährt jetzt rollt ja auch gar nicht richtig. Das habe ich auch nie verstanden. Diese Rollen funktionieren
ja
nicht.
Jetzt bin ich ja froh. Das Material entwickelt sich ja auch. Also es gibt natürlich auch Weiterentwicklungen des Materials, die sehr gut rollen, wie zum Beispiel Pennyboards
oder Longboards. Rollen. Dann macht ihr die doch
aber
da drunter.
Aber das klassische Skateboard, das ist tatsächlich gar nicht primär zum Fahren. Natürlich geht das auch und auch wenn man eine gewisse Erfahrung damit hat, sehr gut. Aber das zentrale Element sind die Tricks. Und deswegen sind die Rollen auch nicht ganz so groß wie beim Longboard, sondern es geht wirklich darum, mit dem Board zu springen, es zu drehen. Deswegen ist es auch nicht so lang und schwer wie ein Longboard. Und dann eben auch auf Elemente drauf zu springen, dran zu springen, dran zu grinden und zu sliden. Das klingt jetzt alles schon sehr komplex und deswegen würde ich auch sagen, dass es zur Skateboarding-Bewegungskultur dazu gehört, dass man auch hinfällt.
Im Moment ist es ja in dem gleichen Kulturbecken wie Jonglieren und Slacklinen sozusagen. Es hat so diese artistische Komponente. Mhm. Man versucht mit einem Material im Raum, zwischen den Bäumen jetzt beim Slackline-Beispiel, man sucht sich also raus, wo geht das? Vielleicht gibt es aber auch Areale wie Skateparks, die dafür gemacht werden. Welche Tricks damit machen? Ja. Und dann ist im Grunde erstmal offen. Also das ist ja auch diese Idee, der Vergleich ist nicht vertikal, das ist das, was mir gefehlt hat. Die Stoppuhr fehlte mir also. Gleiche Dinge tun und jetzt messen, sondern der Vergleich ist horizontal. Also wie machst du das eigentlich? Welche Tricks gehen?
Lass uns aber vielleicht einen Zwischensatz, weil es schon eben gefallen ist und weil ich sie auch im Hintergrund noch stehen sehe, für unsere HörerInnen und auch für mich da draußen. Denn du hast ja zwei Sportgeräte schon praktisch genannt, nämlich einmal das Skateboard und das Longboard. Ja? Wie ich das verstehe, fährt man mit dem Longboard eher von A nach B und mit dem Skateboard eher von A nach B und B nach A und dazwischen macht man irgendwelche wilden Sachen.
Genau, also ja. Die Gestaltung des Weges ist auch ganz essentiell und da sind wir beim Raumthema, denn es gibt ja wirklich unterschiedliche Räume. Es gibt die Straße, klar, da kommt es her. Und auch irgendwie dann leichte Wellen, da ist es ja auch, wir wollen jetzt nicht in die Historie abschweifen, aber es kommt ja vom Surfen und als die Wellen dann ausgeblieben sind in Kalifornien, sind sie eben auf die Concrete Waves umgestiegen, der Straße und dann...
Das die Betonwelle.
Ist so, genau, und das ja. ist so unter Street Skateboarding gebündelt, also... Das ist dann einfach im urbanen Raum werden Elemente, die eigentlich eine ganz andere Funktion haben, dann uminterpretiert oder auch zweckentfremdet. Wie zum Beispiel Parkbänke werden gegrindet, Stufen werden runtergesprungen. Und wenn es dann mal eine Schräge gibt, dann wird die natürlich auch befahren, als wäre es eine Rampe. Aber oft ist es nur irgendwie eine Rollstuhlauffahrt oder so. Und wir merken schon, da entstehen dann natürlich auch Nutzungskonflikte im urbanen Raum, wenn auf einmal Alltagsgegenstände, Strukturelemente zu Sportstätten umfunktioniert
und
werden.
Und es gibt auch wirklich städteplanerische Baumaßnahmen, die es explizit, ich sag jetzt mal, Anti-Skater abgesehen haben.
Genau,
Ich durfte das, wenn ich da mal, das mal kurz erwähnen darf, ja auch die ganze Entwicklung beim Kölner Dom-Skaten mit begleiten. Christian Peters in seinem Buch ja auch. Habe ja dort gelebt und wir hatten dann Kontakt auch, als ich in Wuppertal gelehrt hatte, zum Dom Skateboarding e.V. Christian Schackert war der Vorsitzende, mit dem hatte ich auch länger noch Kontakt. Und dass diese ganze Entwicklung, die Vertreibung der Skater von der Domplatte, muss man wirklich sagen, ein weltweit populärer Spot für Skater war, sich im öffentlichen Raum zu zeigen, das war auch soziologisch betrachtet ein wesentliches Element des Skatens, stand da in Gefahr. Und schlussendlich sind sie dann auch verdrängt worden. Es gab dann natürlich auch so politische Entscheidungen, dass sie einen guten Ausweichplatz in Köln am Südkap, Südkai bekommen haben, aber so diese Komponente, hey, wir sind mitten im Raum, die ist in Köln verloren gegangen.
Sag mal, wie, genau. Tim, wie wurden sie vertrieben?
Ja, zunächst einmal verbal oder durch Verbote und dann wurden aber auch Fräsungen vorgenommen.
Sogenannte Skate-Stopper, also da gab es, ich fand, das Beste an der Domplatte waren die Curbs, die waren sehr gut grindbar, das ist nicht immer so gegeben.
Diese
das
hat was
mit
auch,
dem Material zu tun. Dann gab es diese Treppe, wo man quasi so in die Innenstadt reinsprang.
Okay, ich habe so einen Vokabelbuzzer hier bei mir. Bitte erklären Curbs für unsere HörerInnen.
Curbs, ja, also das, wenn man das Wort übersetzt, heißt es Bordstein, aber im Skateboarding sind das gerade Bänke auch oder auch höhere Kanten, die man grinden oder sliden kann. Grinden und sliden ist wahrscheinlich der nächste Buzzer, also auf den Achsen oder auf dem Deck quasi über diese Kanten rutschen. Manchmal muss man sie ein bisschen modifizieren, da wird dann Wachs drauf gecremt, was das nicht mehr so ganz attraktiv macht, sich draufzusetzen vielleicht.
Das sind Nutzungskonflikte.
So die, das sind die Nutzungskonflikte.
Gehen die denn auch kaputt, diese Kanten oder sowas?
Es kommt aufs Material an. Also ja, es gibt Abnutzungsspuren, wenn das Marmorbänke sind oder wenn das Granit ist, dann in der Regel ist die Abreibung minimal. Wenn es Holzbänke sind, dann können da natürlich auch tiefere Kerben reinkommen, was dann auch teilweise als Sachbeschädigung interpretiert wird. Ich als Skater sage, dass die Bank verliert ja nicht ihre Funktion dadurch. Also ich plädiere auch immer für eine Koexistenz, aber es gibt natürlich immer auch wieder teilweise auch Konflikte mit dem Gesetz dann, wo dann wirklich ein Skater in the act erwischt wird und dann gesagt wird, ja, Sie sind jetzt hier für sämtliche Abnutzungsspuren zuständig.
Ich bin übrigens gestern auf dein Auto hinten drauf gefahren, Ben, ja. Das ist total kaputt hinten, aber es verliert ja nicht die Nutzung. Deswegen habe ich mich nicht bei dir gemeldet, ja.
Ja, ich bin mit dem Zug hier nach Mainz gegangen.
Okay, ich muss versuchen, Sachen ein bisschen einzufangen. Ich glaube, auch wenn wir nicht alle Charakteristika vielleicht so in dem Umfang erklären können, ist das ja ein sehr wesentliches, das Skateboarding halt eben auch in Sportgelegenheiten und eben nicht Sporträumen zum Teil stattfindet. Also man sucht sich einfach irgendwas in der Stadt und hat dann so diese Nutzungskonflikte. Beim Dom war das vor allem das Bedürfnis nach Ruhe in einem sehr teuren Hotel beispielsweise und das Bedürfnis eben auch sehr lautstärkeintensiv seinem Sport in Anführungszeichen nachzugehen. Und das ist, so thematisiere ich das auch für Studierende, natürlich ein wesentlicher Unterschied, wenn ich mir meine Sportstätte selber schaffen muss, die mir erstreiten muss sozusagen, im Gegensatz dazu, wenn ein Sportplatz aufgesperrt wird und ich dort Sport treiben kann. Aber vielleicht nochmal was zur Entwicklung, was das Räumliche angeht, weil wir haben ja immer mehr Skateparks und Anlagen. Vielleicht kannst du dazu
Ja, ich würde, was du gerade gesagt hast, dass es quasi eine Alternative gab durch diesen Cup 686. Also es gibt ja auch, es wurde ja ein Gegenangebot gemacht, der auch mit SkaterInnen entwickelt wurde, aber es ist eben keine Alternative. Also es ist eine andere Sportstätte, ja, aber die Skateboardkultur ist halt divers und es gibt Street-Skateboarding und es gibt zweckmäßige Skateparks. Christian Peters beschreibt das auch teilweise ein bisschen kritisch als Domestizierung. Es gibt natürlich mittlerweile in jeder, ich würde sagen, in jeder Kleinstadt in Deutschland gibt es einen Skatepark. In größeren Städten nehmen die ganz andere Dimensionen an. Die sind auch sehr divers, die Skateparks. Aber es ist eben nicht dasselbe wie dieser Prozess der Raumaneignung im urbanen Raum. Und beides gehört zur Skateboarding-Kultur dazu. Deswegen ist der Cup 686 keine echte Alternative zur Domplatte.
Für manche oder für viele oder für eine viele. Ideologie, ja, die genau, im Skaten innelegt.
Genau. Ne? Ja. Das hat Christian Peters auch sehr schön gezeigt. Trotzdem muss man natürlich sagen, auch Skateparks sind Sozialräume, da passiert ganz viel. Das sind natürlich auch in gewisser Weise, die sind oft eingezäunt und die liegen oft dezentral im Stadtbild. Aber gerade dadurch sind es natürlich auch Szene-Treffpunkte und Orte, wo informelle Gruppen wiederkehrend zusammenkommen, da zu einer informellen Sportgruppe, das ist ja dein Thema, Tim, zusammenkommen, soziale Regulierung stattfindet, aber eben auch durch dieses Wiederkehrende und durch dieses permanente Angebot dann eben auch Freundeskreise, Jugendkultur entsteht. Und das hat auch Veit Kilbert, will ich jetzt an dieser Stelle nennen, der hat sich sehr intensiv mit Skateparks in seiner Dissertation auseinandergesetzt, plant und baut auch Skateparks mit seinem Planungsbüro Landskate. Und das will ich auch in keinster Weise mit dem Streetskating in irgendeine Hierarchisierung setzen, sondern einfach, es gehört beides zur Skateboardkultur dazu.
Okay, jetzt benutzen wir ganz häufig die Worte Kultur, wir benutzen die Worte Stil, wir benutzen vielleicht auch die Worte Vergemeinschaftung. Ja. Das hat ja alles auch mit einer Szene zu tun, wie wir auch im Titel haben. Und jetzt würde mich schon auch nochmal so ein bisschen die Randnotiz von dir interessieren. Also was uns ja auch verbindet, ist ein ethnografischer Forschungsansatz, dass wir, du ja auch in eine Lebenswelt eingetaucht bist und die versucht hast, irgendwie von innen heraus zu beschreiben. Aber das steht doch eigentlich deinem vorherigen Leben im krassen Kontrast, muss man ehrlich sagen. Und da würde ich jetzt mal die Frage verbinden, du kannst einmal auf die Frage antworten, aber dann bitte auch auf die nächste. Was wäre denn für mich jetzt, als jemand, der wirklich mit Skaten, Skateboarding wenig in seinem Leben zu tun hat, wenn der in diese Szene eintaucht, was wäre für mich das erste Erlebnis, wo ich sagen würde, wow, okay, spannend, krass. Also sowas hätte ich jetzt von außen niemals erlebt. Also was ist vielleicht ein Erlebnis aus dem Feld, wo du sagst, das kriegt man von draußen nicht beobachtet?
Also ich fange hinten an, weil es war ja jetzt wirklich eine ganze Reihe an Fragen. Was für mich ganz zentral beim Skaten ist, ist das Erlebnis. Und das muss man wirklich selber erfahren, ist es, wenn man sich einen Trick hart erarbeitet. Also man guckt immer so ein bisschen, was kann ich, auf welchem Stand bin ich. Orientiert sich dann an anderen SkaterInnen oder auch eben an Medien und an Vorbildern und sucht sich eine Technik, einen Trick aus und übt den. Das ist ein ganz zentrales Element auch vom Lernen im Skateboarding, Lernen und Üben. Und es ist mühsam, es ist sehr mühsam. Es sieht von außen, du hast jetzt gerade die Außenperspektive angesprochen, oft sehr monoton aus, dieses Try and Error. Und ganz oft gibt es eben kein pädagogisches Personal, was das irgendwie moderiert, was als Trainerin oder Lehrkraft da irgendwie agiert. Und man muss sich das selber erkämpfen.
Es tut auch weh, oder?
Es tut auch weh. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Fallen gehört dazu. Also
warum zieht man keine Schützer an? Ist das nicht cool?
Tragen. Ich finde gerade im Streetskaten ist es oft auch eine Beeinträchtigung der Bewegungsspannweite im Skatepark.
Das ist doch Quatsch.
Ist oder? Meine Erfahrung.
Das sagen doch die Streetskater, weil sie sich nichts anziehen wollen. Ehrlich, wird denn an den Händen wirklich, wie oft hat man hier
aber das
bei
ist
Skatern...
Ja, das ist ja ein ganz interessanter Punkt, der auch in den aufgekommen ist, als das Thema Skateboarding sportpädagogisch, sportsoziologisch, wissenschaftlich wurde. Also da scheint eine neue Bewegungskultur, damals neu entdeckt, auch von Wissenschaftlern. Es gab eine Tagung in Hamburg in den 90ern, da hatte Horst Eni das beobachtet und meint, oh, das ist ja ganz neu, das scheint mir doch eine Rebellion zu sein gegen den gegen den konservativen Sport, dem, was Erwachsene unter Sport verstehen. Und da gibt es ja viele Dinge, die ausgehebelt werden. Eins hast du gerade erwähnt. Also dazu muss man Sportbekleidung anziehen. Wer Sport macht, der zieht Sportbekleidung an. Und jetzt sieht man plötzlich, die machen das in Jeans und in Schulen und gehen damit in die Schule auch noch. Es geht dann aus dem Sport über in andere Lebenswelten. Und das ist, glaube ich, das, was auch Szene dann entsprechend ausmacht. Man sieht Skater, auch wenn sie nicht Skateboard fahren.
Ja, aber lass mich den Satz noch zu Ende bringen. Ich akzeptiere das ja, dass man sagt, zum Beispiel, was ich eben den Satz, den ich begonnen hatte, mit den Handgelenksbrüchen oder irgendwie sowas, wo man sich dann abstützt.
Christian Theis macht es gerade vor übrigens.
Ja, ich mache es auch gerade irgendwie so ein bisschen vor.
Wenn man es nicht sehen kann.
Kann ich mit leben, dass die Szene, dass die sagt, ey, das ist so ein bisschen Risk muss dabei sein. Ja, no risk, no fun, alles klar. Kann ich mit leben. Aber dass man sagt, irgendwas, so ein Schutz am Handgelenk schränkt meinen Bewegungsraum
ein. Ja, das ist so die Lösung, die ich für mich auf jeden Fall gefunden habe. Aber wir sind beim Thema Stil, wir merken das, ne? Also es gibt eine spezifische, du hast gerade die Integration in den Alltag
angesprochen. Nicht nur funktional, Christian. Also man denkt nicht nur. Vielleicht manche also, denken es, aber manche
denken. Wo denke ich gerade funktional?
Ja, indem du dich nicht verletzen willst. Was mache ich, damit ich mich nicht verletze? Ich ziehe ihn.
Okay, wir kamen ja eigentlich dahin über den Dreh, was ist das Erlebnis, das man erlebt?
Genau.
Das ist den Trick, den man schafft.
Genau, vielleicht führe ich den Gedankengang erst zu Ende. Das Erlebnis ist das Schaffen. Genau, also wenn man den Trick landet und merkt, ich habe gerade meine motorischen Fähigkeiten ausgereizt und habe es wirklich oft dauert es Stunden tatsächlich, habe es geschafft jetzt, da diesen Olli zwei kleine Stufen runter zum allerersten Mal in meinem Leben zu landen, dann ist das ein Erfolgserlebnis und auch, jetzt werde ich so ein bisschen vorsichtig, auch ein intrinsisches, also die intrinsische Motivation wird dadurch extrem gesteigert, weil ich es eben mir selbst erarbeitet habe. Das sind die Lernpotenziale des informellen Sports, meiner Meinung nach. Und im Skateboarding durch diese Trias aus Körper, Sportgerät und Raum, das intensiviert das meiner Meinung nach extrem, dass man sich eben da diese Treppe, die eigentlich für was anderes zuständig ist, oder eben auch im Skateboardpark einen Trick an einer Rampe, was eine besondere Herausforderung darstellt, das dann sich erarbeitet hat. Das ist der große Erfolg und das bindet die Gruppe.
Christian, wir kennen das nur, wenn wir die 100 Kilo Bankdrücken geschafft haben, ne?
Naja, das ist
verständlich. Punkt. Ganz klare Sache. Da braucht man nicht mit einem Holzbrett rumzuhampeln und irgendwas, Gewicht drauf, hochdrücken,
fertig. Und das habe ich mir selbst erarbeitet.
Und da brauche ich auch nicht irgendwie Musik dabei zu hören, aber da drücke ich einfach Gewicht hoch. Mach das doch.
Ja, dann lass uns auf den Stil gucken. Also Skateboarding ist auch mehr als die Bewegung. Skateboarding hat natürlich seine Sprachcodes, seine Symbole,
Aua,
die dann ganz oft, nicht nur Aua, sondern wir haben ja wirklich auch Szene-Slang-Begriffe für Tricks, für Obstacles im Skatepark, für gewisse Verhaltensmuster auch. Wir geben uns gegenseitig Props, also wir jubeln uns an, wir feuern uns an. Dann kommt Tim jetzt wieder mit seinen Gegenbeispielen.
Nein, wir machen das nicht, Christian.
Und und das wird natürlich auch sehr stark in Szene gesetzt. Also auf Mode wird es präsentiert. Wir haben einen Skater-Stil, der ja auch weit über die Grenzen der Szene hinaus Anklang gefunden hat. Vans-Schuhe, mittlerweile Nike SB. Das ist dann auch sehr kritisch diskutiert, wenn Firmen von außen sich diese Szene-Merkmale holen.
Quicksilver oder irgendwie sowas, oder?
Ja, Quicksilver ist ja eher Surfen und Snowboard, wird aber auch sehr kritisch heutzutage diskutiert. Also da geht es auch um Marketingmechanismen. Aber es geht auch um eine Kunst. Ne? Also diese Symbole, die du jetzt als Boardgrafik beschrieben hast, das ist ja auch ein künstlerischer
Total
Ausdruck.
Total interessant, ja. Und die ganze, ist auch so ein die Skateboarding-Kultur hat eine gewisse Ästhetik, die man auch tatsächlich bei den Leuten, die es auch länger begleitet, die uns ins höhere Erwachsenenalter auch merkt, Interesse an Architektur hat plötzlich irgendwie, spielt bei einigen eine Rolle an Grafiken und sowas. Also man merkt, bei diesem Sport in Anführungszeichen, damit ist auch so eine Lebensästhetik. Ich meine, jetzt kann man sehr philosophisch werden auch beim Skateboarden.
Ja, und das sind wir auch geworden.
Ja, also was das mit einem machen kann.
Darüber gibt es ja Publikationen.
Ja, und das werden wir nie verstehen, Christian. An dem Punkt. Aber deswegen können wir da interessiert nachfragen. Ich würde gerne mal bei dieser Szene-Geschichte bleiben, weil ein Aspekt mir noch sehr wesentlich vorkommt, weil Skateboarding auch immer, ich hatte es eben angesprochen, mit einer Rebellion, mit einer gewissen Haltung auch in Verbindung gesetzt wurde, mit einer Verbindung gesetzt wird. Leicht, also eine Rebellion, anti-autoritär, vielleicht auch antikapitalistisch, vielleicht auch linksorientiert. Da kann ich also als Jugendlicher, wenn wir mal da hingehen, wo Skateboarding früher meist angefangen hat, auch für mich Weltentwürfe entwickeln anhand des Sports.
Absolut, absolut. Das ist natürlich eine sportpädagogische Perspektive auch, die sehr oft von außen so ein bisschen draufgesetzt wird. Ich weiß nicht, ob das jedem SkaterInnen so bewusst ist, aber natürlich sind das Identitätsentwürfe, die auch über Distinktion, also über Abgrenzung zu anderen Formen des Sports, vielleicht auch zu anderen Instanzen in unserer Gesellschaft dann definiert werden, wie zum Beispiel dem organisierten Sport. Also SkaterInnen finden ganz oft eben in Skateparks und in diese informellen Gruppen, weil sie eben in den anderen Angeboten, kommerziellen Sportangeboten, auch im Sportverein, in den anderen Sportarten, nicht ihr Zuhause gefunden haben. Und dann, das begründet auch wieder den besonderen Zusammenhalt der Szene, weil es eben schon eine spezifische Art von Menschen ist, die da zusammenkommen.
Ja, jetzt haben wir ja, lass uns mal die Verbindung kurz aufbauen, weil ich glaube, hier spielen zwei aktuelle sportliche Vergemeinschaftungen eine andere gesellschaftliche Rolle. Also Beispiel, die Fitness-Lifestyle, die Fitnesskultur, die ich erforscht habe, von jungen Menschen, von jungen Erwachsenen, wie auch immer, ja, die zeichnet sich eigentlich aus durch Charakteristika, die ich dem Skateboarding absolut nicht zuschreiben würde. Tim hat es eben schon angesprochen, Skateboarding, ein gewisser Postmaterialismus, vielleicht auch ein gewisser Hedonismus, ja, ich weiß nicht, inwiefern da auch, das kannst du vielleicht gleich sagen, vielleicht auch Alkohol, Rauchen, Rolle spielen, ja, anti-autoritäres Verhalten hier und da, ist mir egal, ob ich das skaten darf oder nicht. Hier
keine Selbstoptimierung zumindest.
Keine Selbstoptimierung und kein ich würde sagen, keine gesellschaftlich gewünschte Etablierung von gewissem Verhalten. Ja?
Ja, das sind ja zwei Paar Schuhe. Also Selbstoptimierung würde ich schon sagen, nur eben nicht in Bezug auf dieses ja doch recht allgemein akzeptierte Körperbild, was zurzeit diskutiert wird, sondern Selbstoptimierung in Bezug auf die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Lass uns mal den Begriff raus, aber jetzt schauen wir da pädagogisch drauf und schauen vielleicht auch ein bisschen erzieherisch drauf. Möchte ich als Elternteil, sagen wir mal ganz autoritär, möchte ich, dass diese Eigenschaften eines Skaters, einer Skaterin, möchte ich, dass mein Kind mit dem Skaten anfährt?
Wenn ich Nazi bin, nein, wahrscheinlich.
Genau, ich tue jetzt mal so ein bisschen künstlich irritiert und denke mir, warum denn mein Kind? Also wir haben ja gerade die ganze Zeit über Jugendsport gesprochen, aber wir kommen dahin, die Praxis verändert sich, sagt auch Christian Peters und auch viele andere können das auch belegen. Also das Skateboarding differenziert sich aus und ja, es gibt Kinder, die skaten, es gibt aber auch Eltern, die selber in der Szene aufgewachsen sind und die positiven Identifikationspotenziale des Skateboardings selber erfahren haben und natürlich das auch an zukünftige Generationen weitergeben wollen.
Und es ist also, lass mich eine Klammer erlauben, natürlich versuche ich dich gerade ein bisschen zu provozieren.
Natürlich, also lass uns über die Ausdifferenzierung sprechen. Wir können es auch noch kritischer sehen. Es war lange eine sehr männerdominierte Szene. Auch da entsteht momentan extrem viel Öffnung so. Also diese Ungleichheit, die da bestand durch die Männerdominanz, da gibt es viel Forschung zu den Ursachen. Das hat was mit der medialen Repräsentation zu tun. Es hat auch mit diesem alten Konzept einer harten Sportart, die dann eben weiblichen TeilnehmerInnen verschlossen war, zu tun. Aber es gibt eben jetzt auch ganz starke Bewegungen des Empowerments, auch von den weiblichen SkaterInnen selbst ausgehend, aber eben auch so gewisse Angebote, gewisse pädagogische Rahmungen auch, wo dann eben diese Gruppe oder andere Gruppen, wie zum Beispiel auch Kinder, eben in die Kultur hineingeführt werden. Und da sind wir eben nicht mehr im informellen Sport, sondern müssen wir dann auch die veränderte Organisationsstruktur diskutieren.
Das ist eine ganz interessante Ambivalenz, ein ganz interessanter Widerspruch, der da drin liegt. Also man hat sich immer an dem Skaten so positiv soziologisch abgearbeitet, indem man gesagt hat, das ist alles selbst organisiert, das haben sich, wie Tokotronic das sagt, ich gerne zitiere, die Jugendlichen selbst aufgebaut sozusagen, lass uns da die Finger raushalten. Insofern kann man sehr skeptisch sein, wenn jetzt man als Erwachsener herkommt, ey, wir machen das cool auf Skate auf, dann ist das tot. Oder wenn man als Verband kommt und sagt, hey, wir machen das zum Sport und es wird olympisch, dann ist das tot, könnte man sagen. Aber du hast richtig erwähnt, das hat natürlich auch Potenziale. Das hat diversitätssensible Potenziale.
Der Prozess ist ambivalent, ganz klar. Und es gibt weiterhin die Core-Szene, weitgehend Jugendliche, die das weiter so betreiben wie bisher und denen wird aus meiner Sicht auch nichts weggenommen. Sebastian Schwer spricht da von einer Resilienz der Skateboarding-Kultur, aber wir sehen ganz deutlich durch diese Ausdifferenzierung, durch die inhaltliche Pluralisierung auch, dass eben auch Institutionen von außen dann eben, wie zum Beispiel der IOC, dann Teile des Skateboardings dann zum Leistungssport machen. Das ist natürlich nur eine ganz kleine Gruppe an AthletInnen, die dann da in Japan jetzt vor 2 Jahren olympisch geskatet sind. Und gleichzeitig gibt es eben auch Bestrebungen von Szenemitgliedern, die ihre Bewegungskultur, weil sie eben jetzt vielleicht auch erwachsen geworden sind und vielleicht auch in den ein oder anderen pädagogischen Berufen gelandet sind, auch das ist kein Zufall aus meiner Sicht, dann eben ja auch sich drum bemühen, das Skateboarding in solchen Skateschulen, Workshops, Skatekursen auch, das hat ja teilweise auch einen kommerziellen Hintergrund, das zu inszenieren, aber eben auch um ihre Kultur wirklich weiter zu vermitteln und dann vielleicht doch den Menschen, die wir haben ja den informellen Sport auch als sehr herausforderungsvoll charakterisiert, dann vielleicht doch den Menschen, die gerne Aspekte des Skateboardings praktizieren würden, das zu ermöglichen, weil sie eben durch gewisse gesellschaftliche Rahmungen wie offenen Ganztag, Schule bis 16.30 Uhr, dann bleibt wenig Raum für informellen Sport, aber vielleicht bleibt noch Raum für ein 2-stündiges Kursangebot einmal die Woche.
Okay, was spannend ist in der Thematik Skateboarding und auch in meiner Heimatdisziplin, dem Basketball, ist, dass eine urbane Bewegungskultur, eine urbane Sportkultur, beim Basketball ist es 3x3 Basketball, also der sogenannte Streetball, wie man den früher genannt hat, irgendwie über Umwege oder auch direkte Wege den Weg in die Organisation oder Halborganisation, wie auch immer, und letztendlich dann auch zu Olympia geschafft hat. Wie würdest du es für Skateboarding einsortieren? Braucht man, also gibt es andere Gründe als kommerzielle, diese Sportart so dermaßen zu strukturieren und einzusortieren, dass sie überhaupt die Möglichkeit hat, bei Olympischen Spielen aufzutreten? Ich meine, die School of Skate, kurzer Nachsatz, das kann alles existieren. Es kann organisierte Angebote geben, alles gut. Aber braucht man diesen Wettkampfcharakter im Sinne der Olympischen Spiele?
Ja, ja. Das ist die Frage der Versportlichung auch. Die haben Jürgen Schwer und Veit Kilbert ja auch in ihrem Sammelband sehr schön und sehr mehrperspektivisch auch diskutiert oder diskutieren lassen. Ich glaube, das Fazit zum jetzigen Zeitpunkt ist, Skateboarding braucht das nicht. Aber die Olympischen Spiele, die brauchen Skateboarding. Da gab es diese Agenda 2020, dass eben im Jahr 2020 verschiedene, ich sag mal vorsichtig, ich benutze den Begriff immer vorsichtig, Trendsportarten, also Sportarten aus dem informellen Sport, dass die quasi in die Olympischen Spiele integriert worden sind, um diese Veranstaltung, um diese Institution des Sports, Sportklettern, Baseball kam zurück, BMX wurde um Freestyle erweitert, also auch BMX.
Wintersport sowieso mit Snowboarding.
Ja, das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger. Wird auch sehr kritisch betrachtet, denn Snowboarding wird kaum noch als Subkultur betrachtet. Aber eben für Olympia war es, glaube ich, ein Zugewinn, und es bleibt ja jetzt auch olympisch, jetzt in Paris und danach in L.A. Für Skateboarding war es vielleicht so ein kleiner Aufmerksamkeitsboost, einfach in der Öffentlichkeit. Die Szene ist davon relativ unberührt geblieben. Also das
Liebe
ist
Olympia
Ultras, System.
Wir meinen die Olympischen Spiele übrigens, denn Olympia ist
genau,
nur der Zeitraum
zwischen den Olympischen Spielen. Die Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio hat es dann stattgefunden. Aha. Ich war jetzt letztens da auch, hab mir den Skatepark mal ein bisschen angeguckt da in Tokio.
Hast du geskatet da?
Ich bin da geskatet, er ist nicht öffentlich zugänglich, ich habe mir dann einen Zugang gefunden, bin
so
sehr vorsichtig
so
da in diesem Skatepark.
Anzeige ist raus.
Ich habe eine Felduntersuchung, und vielleicht, um auch nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie ich denn als, I'm gone native, also ich bin in der Skatekultur sozialisiert, aber da hört es ja nicht auf, also ich wollte ja nicht diese fremde Kultur erschließen, sondern die Kultur, die ich mir erschlossen habe, waren eben so pädagogische Rahmungen, die mich auch irritiert haben als Skater, und da hat mir die ethnografische Perspektive extrem geholfen, mich auch ein Stück weit von diesen bestehenden pädagogischen Systemen zu entfremden und zu gucken, wie funktioniert denn Skateboarding in pädagogischer Rahmung, dieses What the hell is going on here, was ihr ja auch schon erwähnt habt. Was passiert hier, wenn man Skateboarding pädagogisch rahmt? Und das war für mich dann durch diese Perspektivierung zeitweise sehr fremd. Mittlerweile fühle ich mich auch in den Gruppen sehr beheimatet, genauso wie du in den Fitnessstudios. Und trotzdem wird es da auch noch ein bisschen was zu lesen geben.
Was durch diese Diversifizierung ja entstanden ist, ist das, was die Tagung in Dortmund ja auch repräsentiert, die unterschiedlichen Blickrichtungen und Zugänge. Jetzt haben wir uns ja auf das Pädagogische spezialisiert, aber man kann natürlich auch auf eine Leistungssportperspektive gucken. Wir haben noch gar nicht über das Thema Inklusion beispielsweise gesprochen.
Vielleicht indirekt angesprochen durch die Öffnung der Szene und durch diese Angebote.
Hätte man noch mehr über Wheelchair, Skateboarding etc. sprechen können, weil das ist auch ein Thema, das jetzt viel populärer ist als noch vor Jahren. Wie bildet man so Athleten für Olympia aus? Also wir haben jetzt mehr als diese
Trainingsstrukturen. Und die Leute kommen ja auch alle nach Dortmund. Also David Lebusa und Lisa Lebusa von Sit & Skate werden da sein. Wir haben Felix Gretz vom DRIV und Lea Scheirer als Keynote, die als Trainerin, als weibliche Olympiatrainerin für das Olympiateam dann berichten wird aus dem Trainingsalltag.
Und es gibt sicher auch super cooles Merch, ganz liebevoll gestaltet mit Ästhetiken aus der Szene.
Wir arbeiten dann also auch an der Stelle ganz lieben Dank an das Support-Team in Dortmund, vor allen vorweg Sebastian Kapinski, meinen Bürokollegen. Also das sind Leute, die Tagung ist am Entstehen und wir sind offen auch für Anregungen und für Wünsche und auch auf jeden Fall natürlich auch für die Anmeldungen und Beiträge, die uns da hoffentlich in den nächsten Wochen erreichen werden.
Und wenn ihr mehr wissen wollt zu Skaten und Klugscheißen, bestimmt werden auch pädagogische Blicke auf die Szene während dieser Tagung geworfen. Dann meldet euch an, alle Infos findet ihr online. So, kurzer Skateboard-bezogener Nachklang, Ben. Ganz kurz und knapp. Ich stelle ja immer auch meinen Studis gerne so die Frage, Thema XY im Jahr 2050 oder irgendwie sowas. Ja? Skateboarding 2050. Was passiert? Was würdest du dir vielleicht wünschen? Oder wo sagst du, da kann sich diese Szene weiterentwickeln?
Ja, da hast du mich erwischt. Ich bleibe vorsichtig, aber ich denke schon, dass sich das Geschlechterverhältnis auch ein Stück weit zahlenmäßig angeglichen hat. Skateboarding in der Breite wird kein reiner Jugendsport mehr sein. Es wird aber weiterhin informelle Gruppen, informelle Jugendszenen geben, die auch weiterhin ihr Ding machen mit ihrer Stilisierung und in ihrem informellen Rahmen. Das wird unbetrachtet bleiben. Es wird in den Olympischen Spielen etabliert bleiben und ich denke auch in ihren Strukturen, da gucke ich jetzt mal so auf das Wettkampfformat, sich so ein bisschen ausschärfen, da muss noch ein bisschen Arbeit passieren, meiner Meinung nach. Es wird in allen Altersgruppen geskatet und ich denke schon auch, dass ein Stück weit die Kommunikation zwischen diesen ja jetzt noch relativen Sonderwelten, dass sich die auch ein Stück weit einander öffnen werden, miteinander sprechen werden. Ich rede nicht von einer großen Skateboarding-Kultur, sondern eben mehrere Teilkulturen, die in Frieden und in Harmonie koexistieren.
Schöner Satz, aber denkst du, es wird auch die Skating-Grandpas und Grandmas geben?
Ja, die gibt's doch schon längst.
Ja, aber naja, gut, also das sind eher so die Skating-Daddies, würde ich sagen.
Na, es gibt auch Grandpas und Grandmas.
Ehrlich?
Also, die sozialen Medien sind überflutet davon. Natürlich da sind das nämlich Extrembeispiele.
Da sage ich nämlich ganz klar, ich glaube, wenn man in ein gewisses Alter kommt, dann hat man schon auch Respekt vor dem Verletzungsrisiko.
Absolut. Da ist aber auch, glaube ich, in anderen Sportarten so gegeben. Und da wird man schauen, wie der Prozess der Versportlichung da auch entsprechende, vielleicht auch präventive Maßnahmen vorschlägt. Das sehen wir auch immer häufiger, dass sich jetzt nach dem Skaten auch mal gedehnt wird oder auch gewisse Kräftigungs- und Stützübungen praktiziert werden.
Gut, dass ich kein Skater mehr werde. Aber die Zukunft des Skateboardings wurde doch schon von zurück in die Zukunft schon vorweggenommen. Das wird keine Rollen mehr haben.
Ich habe schon so viele Versuche irgendwie oder irgendwelche Fake-Videos in den sozialen Medien gesehen, wo dann auf einmal jemand da auf dem Hoverboard durch die Gegend flog. Bis jetzt hat sich noch keins durchgesetzt und Zurück in die Zukunft ist aus den 80ern.
Und hat 2014 simuliert.
Ja.
Ja. Und wir simulieren jetzt auch was, nämlich wir gehen mit unserem letzten Skateboarding-Song, gehen wir in Das faule Ei und Ben hat uns ein paar Facts mitgebracht und wir schauen mal, ob wir, Tim und ich, heute wieder das faule Ei aus diesen 5 Eiern herausschnüffeln können. Musik.
glaube, das letzte Mal haben wir es nicht geschafft, oder? Ich erinnere mich nicht mehr richtig.
Letztes Mal haben wir es nicht geschafft.
Das war aber auch kryptisch ein bisschen. Da hat man uns irgendwie hinters Licht geführt. Auf dem grünen Tisch wurde das annulliert und gilt nicht. Jetzt wollen wir heute wieder ansetzen. Normalerweise sind wir da unschlagbar.
Ja, was genau. Also, das faule Ei. Wir bekommen 5 Facts präsentiert vom Ben, ich glaube, in Skateboard-Bezug.
Thematisch gebunden.
Genau. Und ein Fact davon ist falsch und wir gucken, ob wir den rausbekommen. Ben, the stage is yours.
Es geht um Sprache und der folgende Trick ist jeder Skaterin geläufig. A. Laserflip. B. Japan Air. C. Flamingo. D. Helipop. E. Darkslide.
Okay, also einer von diesen Tricks ist falsch.
Ja, ja. Oder zumindest nicht jeder Skaterin geläufig. Die anderen sind etablierte
Begriffe. Bist du da? Ich muss ein bisschen mehr bieten als du. Ich würde sagen, 3 und 4 gibt's. Also Flamingo und Helipop gibt.
Ich finde auch Heli ist halt so der Klassiker. Helipop,
da dreht sich was und man poppt's hoch und dann dreht sich das. Ist genau, man lässt es so hoch droppen, dann dreht sich das Brett einmal um die, wie nennt man das denn, die Höhenachse.
Ja. Also so Flamingo könnte ich mir vorstellen, ist irgend so eine, das war auf der GameCube immer runter.
Y runter
ist so, du stellst dich irgendwo drauf. Wie heißen diese Tricks, wo man so auf der Hand steht oder irgendwie sowas?
Ja, Plants.
Genau.
Wie?
Auf der Hand, das sind dann Plants.
Das heißt Flamingo.
Oder Headplant. Ja. Nö, aber die gibt es ja in verschiedenen Namen.
Genau. Okay, das schießen wir aus. So, dann haben wir hinten Dark, das kommt von, da hat er Darknet mit reingefummelt. Das könnte sein, dass du da ein bisschen getrickst hast. Und die ersten beiden, kannst du die nochmal?
Laserflip, Japan Air.
Japan Air, könnte er sein, der war jetzt gerade in Japan. Entweder hat er gesagt, hier baue ich irgendwie so ein japanisches Ei ein.
Das gibt's aber, also Laser hat meines Erachtens nach mit Skateboarden gar nichts zu tun.
Nee.
Das ist, weil manche Kids sagen, ey, das war Laser, so hat er das irgendwie eingebaut, dachte, wir sind checken das nicht, weil wir nicht aus der Szene sind.
Das ist so ein bisschen, ja.
Entweder, was hast du für eine...
Boah, ich bin echt, also da hast du mich echt heute...
Zweite, was zweite? Japan Air gibt's.
Lesen wir mal alle kurz runter.
Laser Flip, Japan Air, Flamingo, Helipop, Darkslide.
Ja, also ich bin dann auch, also Darkslide klingt irgendwie auch, Darkslide gibt's, glaube ich.
Ah. Aber nimmt da die 1 als Falsches?
Ja, das ist vielleicht genauso, wie er es denkt.
Ja. Sollen wir das nehmen? Komm.
Sag nochmal 1, sag nochmal.
Mit Zeitdruck nehmen wir das jetzt.
1 war Laser Flip?
Gibt's nicht.
Ich muss euch enttäuschen.
Oh, da.
Ja. Nee, Laserflip gibt es. Das ist quasi ein Varial Heel Flip als 360 Flip.
Ein Varial, Heel Flip. Jetzt, genau.
Wollt ihr wissen, was es nicht war?
Natürlich.
Ja, bitte. Ja, es ist tatsächlich der Helipop.
Da habe ich sofort ausgeschlossen.
Okay, gut.
Mist. Also, der Begriff ist teilweise in Gebrauch. Ich zitiere hier an dieser Stelle Harald Lange aus seinem Lehrbuch Trendsport in der Schule von 2007. Das ist ein Sammelband zur Integration von Trendsportarten und er hat eben auch als Herausgeber selber das Skateboarding-Kapitel geschrieben, auch methodische Vorschläge zur Umsetzung im Schulsport gemacht, die man auch durchaus kritisch diskutieren kann, aber er macht das auch ganz schön, also er hat auch ein Beobachtungsprotokoll aus der Szene drin und ist eigentlich ein sehr liebevoller Beitrag im Ganzen und ich zitiere, Begriffe wie Ollie, Kickflip, Helipop sind jedem Skater geläufig. Und das hat uns als Skater damals im Sportstudium total irritiert, weil wir noch nie von einem Helipop gehört hatten. Ich habe dann recherchiert, YouTube-Tutorials aus USA und Australien gefunden und der Helipop war immer was anderes. Also irgendwie fakey Ollie und dann 360 in unterschiedliche Richtungen. Manchmal war es auch ein Nolly 360 und es gibt da offenbar eine generelle Uneinigkeit und witzig. Der Trick an sich existiert so nicht und ist vor allem nicht jedem Skater, jeder Skaterin geläufig.
Das Problem ist, dass ich mir natürlich auf Vorbereitung auf diese Episode diesen Artikel durchgelesen habe.
Ja, aber da kann man
das faule Ei natürlich nicht erkennen.
Vielleicht liebe Grüße an Harald Lange an dieser Stelle, also ist ein schönes Buch, aber vielleicht auch einfach dieser Punkt, so wenn man dann eine Bewegungskultur so didaktisch-methodisch in den Sportunterricht integrieren möchte, da vielleicht doch nochmal Rücksprache mit wirklich Szenemitgliedern halten und Skateboarding im Schulsport auch ein Riesenthema, auch für Tim und mich, glaube ich, beide.
Total.
Und
da ist ein schwieriges Thema, ob man dazu selbst Skater oder Skaterin sein muss oder nicht. Das machen wir mal in einer Extra-Folge.
Genau. Und das war erstmal das faule Ei. Vielen Dank, Ben. Ja, und wir sind schon am Ende angelangt. Hast du noch viele Seitennotizen vor dir, die du gerne noch preisgeben würdest?
Überhaupt nicht. Digga, der Schulsport, Junge.
Ja, ja, vielleicht einfach, ja, ihr bringt ja ein Sammelband Folge, wirklich, raus. Ja. Also da habe ich jetzt auch aus meiner Maßarbeit noch was ausgeklammert, die Perspektive der SchülerInnen auf Skateboarding. Und Tim, du hattest, glaube ich, damals einen Artikel zu der Perspektive der Lehrkräfte mit Niklas Pick zusammen.
Da war das Thema nämlich, ne? So eine, was muss man können, muss man sich da, genau, muss man genau in der Szene sein und
das
sowas.
Dann,
ja. Es gibt ja mittlerweile auch, ja, viele, das ist vielleicht so viel gesagt, aber es gibt ja Lehrkräfte, die Skater sind, genau, und traut euch das auch im Unterricht zu thematisieren, aber gibt den Schülern keine Noten dafür, oder? Ich weiß es nicht.
Das müssen wir, glaube ich, wirklich, ja, ein bisschen längerfristiger
das
diskutieren.
Das Thema war auch schon schwierig.
Eine, ne? Vielleicht einen Gruß noch an dieser Stelle an Fabian Musal, mit dem habe ich mir mal alle Publikationen seit Integration des Skateboardings in Deutschland zum Skateboarding im Sportunterricht angeguckt und auch in der Sportunterricht publiziert. Auch für Sportlehrkräfte vielleicht ganz interessant, wie sich das Thema dann auch mit dieser Entwicklung des Skateboardings weiterentwickelt hat und die Sportlehrkräfte und die PraktikerInnen, also TrainerInnen, die Skateboarding dann auch wirklich selber pädagogisch inszenieren, auch die laden wir natürlich sehr herzlich zu unserer Tagung ein.
Und falls Titus Dittmann diesen Podcast hört und seinen Namen vermisst hat bis zum Ende, du hast das Skateboarding natürlich nach Deutschland gebracht, das haben wir nicht vergessen.
Und er ist auch in dem Artikel selbstverständlich erwähnt.
Also sehr gut, also alle Grüße gehen nochmal hier raus. Und ich sage, meldet euch auf alle Fälle für die Tagung an, wenn euch Skateboarding interessiert. Lieber Ben, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
War mega.
Wir haben zwar nicht geskatet, aber ein bisschen geklugscheißt, wenn man das so
klug geschissen,
wenn man unseren Titel übernommen nehmen möchte. Wir hatten ein paar pädagogische Blicke auf eine Szene, und zwar auf die Skateboarding-Szene. Vielen Dank, vielleicht bis bald mal. Und wir sagen, jo, ihr hattet vielleicht ein paar rollende Anliegen. Wir hatten drei Antworten, beziehungsweise zwei Antworten und ich habe ein paar drei Ollis gestanden und unwissende Fragen gestellt. Mein Name ist Christian Theiß.
Mein Name ist Tim Bindel und heute war bei uns
Benjamin Büscher.
Ciao.
Tschüss. Ciao.